Unternehmer-Jam-Sessions. Verzeihung ist das Loslassen der Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit. Mit dieser Line von Rüdiger herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und Rüdiger ist kein Rapper. Er ist mein heutiger Gast im Real Talk zum zweiten Mal da. Für all diejenigen, die regelmäßig diesen Podcast hören, werden ihn sicherlich schon mal gehört haben, die Folge. Ich werde sie auch nochmal verlinken in den Shownotes, damit ihr euch den ersten Teil nochmal anhören könnt. Ich habe sehr, sehr positives Feedback auf diese Folge bekommen. Wir reden über Ego und Freiheit im Wesentlichen im ersten Teil. Und wir haben uns jetzt nochmal getroffen, denn das, was Rüdiger im ersten Teil angeteasert hatte, dass er in die volle Existenz der Selbstständigkeit geht, hat er zwischenzeitlich in die Realität umgesetzt und es findet ein Mauritius-Retreat statt, was er gemeinsam mit einem Kollegen konzipiert hat. Darüber werden wir im Real Talk sprechen. Im Outro werde ich auch noch mal was dazu sagen. Ihr findet natürlich auch sämtliche Links in den Shownotes. Und ansonsten dreht es sich in dem heutigen Real Talk vor allem um den Verstand, was die Bibel damit zu tun hat und was Satguru damit zu tun hat, wenn er sagt, ich gebe euch nicht meinen Segen dafür, dass ihr eure Träume realisiert. Darüber sprechen wir noch über das Thema Talente. Wie kann man überhaupt erkennen, was sein Talent ist? Wir sprechen über Achtsamkeit, das Bauchgefühl, die eigene Bestimmung und teilen die Erfahrungen in Freizeitparks. Zum Einstieg sprechen wir aber über Nervosität und das Lampenfieber. Und damit gehen wir jetzt direkt rein in den Real Talk. Viel Spaß damit und dann hören wir uns nochmal im Outro wieder.
Also ich würde sagen, dass ich beim letzten Mal eher aufgeregter war als jetzt.
Echt? Ja. Oh, jetzt nimmst du mal auf die leichte Schulter.
Das ist doch jetzt hier.
Ich hab tatsächlich, das ist mir wieder so krass aufgefallen, immer noch, aber vielleicht ist es ja auch genau richtig so, dass es so ist, so krasses Lampenfieber vor Vorträgen.
Ja, aber das finde ich eher positiv. Weil eine gewisse Anspannung sorgt dafür, dass man die Dinge ernst nimmt und dass einem das wichtig ist. Ich glaube, es wäre ein Riesenproblem, wenn dir das völlig egal wäre.
Ja, das glaube ich auch, aber das ist manchmal ist das, mir ist das jetzt wieder, als wir uns zum Essen getroffen haben, das letzte Mal, da hatte ich ja erzählt, dass ich da einen Vortrag später habe, also irgendwie 2 Tage später oder so, da war ich ja auch so in dem Modus drin, den vorzubereiten, weil ich da auch total Bock drauf hatte, diesen Vortrag, weil da bin ich aus meiner Komfortzone raus, habe thematisch mal anders. Da habe ich ja auch den Satz von dir übernommen, habe dich auch als Geber dieses Satzes genannt mit Verzeihung ist das Aufgeben der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Mhm. War der so richtig? Bessere Vergangenheit.
Bessere Vergangenheit, genau. Ja. Sorry, schon direkt falsch zitiert. Aber genau. Kam auch super an, der Satz. Ja. Und ich verwende den total oft. Naja, auf jeden Fall. Da hatte ich ja von diesem Vortrag gesprochen und da ist mir aufgefallen. Also wie gesagt, ich hatte gerade gesagt, ich habe immer Lampenfieber. Aber da vielleicht, weil das Thema auch ein anderes war, weil ich nicht in meiner Komfortzone drin war. Ich spreche über Finanzierung. Ich war ja kaum ansprechbar vor diesem Vortrag. Ich saß da in diesem Raum, bevor es losging, bin das alles nochmal durchgegangen, habe meinen Laptop nochmal aufgeklappt, hat nochmal was verändert. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden. Das ist krass. Aber irgendwie war es auch ein cooles Gefühl.
Ja, aber du bist so, als du dann auf der Bühne standst und die ersten 4 Sätze gesagt hast, war doch okay.
Die ersten 4 Worte reichen schon.
Ja, genau.
Die ersten 4 Worte reichen schon. Das war auch, als ich, da habe ich mich so zurückerinnert, als ich auf der Fuck-Up-Night in Hanau gesprochen habe, da habe ich mich ja auch so akribisch drauf vorbereitet. Mhm. Da war ich ja auch gefühlt 3 Tage nicht ansprechbar, weil ich da die Herausforderung hatte. Ich musste meinen unternehmerischen Werdegang, über den ich ja sprechen wollte, mit den Fuck-Ups in 10 Minuten pressen. Mhm. Und da, ich lebe sehr davon, dass ich sehr viel Freestyle ich mache, so auf der Bühne und auf Situationen eingehe, die ich vorher erlebt habe. Und das geht aber nicht. Also ich kann das nicht dann in 10 Minuten auf den Punkt kommen. Deswegen musste ich das nochmal so intensiv durchgehen und habe mir zum ersten Mal auch Karteikarten geschrieben und so weiter und so fort, um wirklich die Essenz da so rauszuholen. Und dann war ich dann auch in Hanau, auch davor saß ich da im Backstage und habe mir die ganze Zeit Karteikarten alle nochmal angeguckt. Und dann kam ich auf die Bühne und dann hatten wir ein Handmikro, so wie wir jetzt auch, und diesen Drücker für die PowerPoint. Das heißt, ich hatte keine Möglichkeit, meine Karteikarten zu halten. Und das war total geil, weil ich habe die dann weggelegt und dann wirklich aus dem Kopf raus einfach und ich glaube in 11 Minuten oder so, habe glaube ich auch Dinge vergessen, die ich irgendwie erzählen wollte, andere irgendwie mehr ausgeschmückt, als ich wollte, aber war völlig cool.
Ja eben, weil die anderen wissen nicht, was du erzählen wolltest.
Genau, richtig. Ja. Und auch da ist bewahrheitet sich wieder dieser Spruch, der so oft genommen wird, ne, der Weg ist das Ziel. Also ich fand diese Vorbereitung halt einfach extrem geil, weil das für mich nochmal so viel Dinge eröffnet hat und mich dann ja auch ganz viel nochmal hinterfragt habe, wieso, weshalb, warum habe ich damals so gehandelt. Da habe ich ja dann mit dir drüber gesprochen, wo du auch diesen geilen Satz gesagt hast, den ich selber jetzt ganz oft verwende, sozusagen, aber macht ja auch keinen richtigen Sinn, da jetzt mehr drüber nachzudenken, ob die Situation damals im Ego war oder nicht im Ego war. Sie war nun mal so.
Ja.
Yes. Cool. Ja, aber schön, dass wir jetzt zum zweiten Mal hier zusammensitzen.
Ja, ich freue mich auch.
Und wir knüpfen mal so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, wir knüpfen mal an unsere erste Podcast-Folge an, zumindest in einem Punkt. Ich hatte hier schon im Vorgespräch gesagt, ich habe sehr, sehr gutes Feedback darauf bekommen.
Oh, das freut mich. Das freut mich.
Gerade das Thema, ne, mal so intensiv über Ego und Freiheit zu sprechen, hat sehr viele abgeholt. Und wir haben ja in der Podcast-Folge haben wir ja auch schon drüber gesprochen und angeteasert, dass du dich verändern wirst, sozusagen aus der Nebenberuflichkeit rausgehen wirst, rein in die Vollexistenz. Und den Weg bist du ja gegangen jetzt auch.
Ja, genau. Das und ist jetzt
machst ganz auch, frisch. Ganz machst, frisch. Genau, machst aber schon ganz, ganz spannende Erfahrungen, die jetzt ganz viele Gründende nachvollziehen können, die vielleicht im ähnlichen Prozess sind oder den schon durchgegangen sind. Von daher, da würde ich ganz gern mal ansetzen und einfach mal fragen, wie dein Weg denn jetzt so weitergegangen ist.
Ja, also ich bin aus der freien Wirtschaft ausgestiegen, also zumindest in dem Beschäftigungsverhältnis mit einem großen Kasseler Konzern und habe mich entschieden, jetzt möchte ich wirklich nur noch die Dinge tun, die meinen Talenten entsprechen und auf die ich Lust habe. So. Das Spannende ist, ich dachte auch...
Kann ich mal ganz kurz einhaken, weil das finde ich immer eine ganz spannende Frage oder eine ganz spannende Erkenntnis, überhaupt mal zu wissen, was sind denn eigentlich meine Talente? Dieter Lange definiert ja den Begriff Erfolg auch immer. Erfolg ist das, was folgt, wenn du deinen Talenten nachgehst. Und wie erkennt man, oder was würdest du jemandem sagen, der dich jetzt fragt, hey, ich weiß gar nicht so richtig, was meine Talente sind?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu erkennen. Wenn ich eine Tätigkeit ausübe, die eben auch eine gewisse, jetzt fällt mir das Wort dazu nicht ein, die auch schon gewiss speziell ist und die nicht jeder kann und das einem total leicht fällt. Und man merkt, dass man nur einen minimalen Energieaufwand braucht, diese Tätigkeit auszuführen. Und dass sie einem sogar Spaß macht. Oder dass man merkt, dass die Zeit, während man diese Tätigkeit ausübt, wie im Fluge vergeht, dann ist das ein ganz deutliches Indiz, dass es etwas mit den eigenen Talenten zu tun hat. Oder ein anderes Kriterium, würde ich noch sagen, eine Tätigkeit, die nicht müde macht.
Ja. Glaubst du, dass man dennoch, wenn man jetzt sagt, ich habe dann ein gewisses Talent, oder ich spreche mal von mir selber, ich würde jetzt sagen, ich habe schon Talent, Businesspläne so zu schreiben, dass sie Banken überzeugen. Das würde ich jetzt mal als Talent. Und das mache ich ja jetzt seit knapp 20 Jahren. Und ich stelle aktuell fest, dass ich nicht mehr diese Leichtigkeit habe, diese Businesspläne zu schreiben. Also es fällt mir nicht schwer im Sinne von, die Aufgabe überfordert mich jetzt, sondern es ist rein die Tätigkeit, die Handlung.
Ja.
Dass man so diesen Spaß auch an einem Talent verlieren kann, weil die andere Definition würde ja vielleicht darauf hindeuten, hey, vielleicht ist es ja gar nicht dein Talent. Das würde ich schon noch sagen. Aber die Freude, diese Leichtigkeit ist aktuell da so ein bisschen verloren gegangen.
Ja, das kann vielleicht damit zu tun haben, dass du gerne dein Leben anders gestalten würdest oder dein Fokus auf etwas anderes richten möchtest, was auch dein Talent ist.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwie...
Ist genau so.
Ja. Dass es zum Beispiel Kinder gibt, die sind musikalisch total begabt und haben aber dann doch keinen Bock, irgendwie jetzt zum Geigenunterricht zu gehen. So,
ja.
Da ist das Talent zwar da, aber der Lebensinhalt oder der Fokus, was gerade für diese Lebensphase des Kindes gerade wichtig ist, ist gerade nicht Geige spielen. So. Und ja. Dann hat man eben auch keine Lust darauf, das zu tun.
Ja. Also braucht man auf jeden Fall die Talente, auf die man ja auch Bock hat,
ja.
Die nachzugehen.
Ja.
Ne? Also jetzt zu erzwingen, nur weil man weiß, hey, da bin ich total gut drin, aber wenn ich keine Lust habe, das zu tun,
ja.
Bringt es ja auch nichts.
Genau, das stimmt.
Ja, okay. Also einfach mal in sich reinhören, was sind denn überhaupt meine Talente? Und ich halte das für so wichtig, auch bei der Auswahl, und das können wir jetzt wieder den Bogen zu dir schlagen, welcher selbstständigen Tätigkeit man denn nachgehen möchte. Also wenn man selbstständig sein möchte, ist ja auch ganz wichtig bei der Auswahl von Franchise-Systemen. Auch da nicht primär nachzugucken, hey, erfüllt mich das in dem Sinne, weil da weiß ich, da kann ich vielleicht irgendwann viel Geld mit verdienen. Weil dann werde ich da, glaube ich, langfristig nicht glücklich, sondern entspricht diese Tätigkeit, die ich da vollziehen muss, auch meinen Talenten.
Ja, genau. Das sehe ich wirklich genauso. Ich konnte natürlich auch in der Wirtschaft mein Talent einsetzen, aber nur zu, vielleicht nur zu 50%. Und den Rest meiner Zeit musste ich mich mit Dingen rumschlagen, auf die ich überhaupt gar keinen Bock hatte, wie Vertragsverhandlungen und Rechnungsprüfungen und neue Preisverhandlungen und so. Und dann dachte ich so irgendwie, aha.
Das sind natürlich alles Tätigkeiten, die du als Selbstständiger nicht tun musst.
Ja, aber dann
Vertragsverhandlungen hast du ja dann auch festgestellt, ne?
Ja.
Also verhandeln.
Ja, genau. Aber das ist immer die Frage, in welchem Rahmen und wofür das. Also wenn so ein Konzern so ein Riesensparprogramm macht, weil es dem Unternehmen gerade nicht so gut geht und man muss mit allen Lieferanten da irgendwie den Preis runterdrücken, wo meine innere Überzeugung war, das macht es, kann man nicht machen, weil die Inflation geht hoch und. Das ist die Frage, ob das wirklich, ja, ob man das wirklich innerlich mittragen kann und möchte. Oder ob man merkt, eigentlich macht das für mich hier gerade gar keinen Sinn und ich habe keine Lust, das jetzt hier zu begleiten.
Du hast mir, als wir essen waren, eine coole Story erzählt. Vielleicht magst du die erzählen. Wenn nicht, schneiden wir es raus. Und zwar ging es um die Frage, oder ich hatte dich gefragt, was man so Menschen raten kann, die jetzt in ihrem Job erstmal unglücklich sind. Ne, weil sie vielleicht auch so, wie du es gerade gesagt hast, Dinge tun müssen, auf die sie nicht so richtig Bock haben. Und es aber auch andere Dinge gibt, die denen total gut gefällt an dem Job. Und dann ist vielleicht nicht gleich die erste Reaktion, direkt den Job zu wechseln oder sofort selbstständig zu werden. Und du hattest von, ich weiß nicht mehr, was es war, was du da irgendwie nicht gerne gemacht hast, aber ich glaube, du solltest irgendwelche Reports irgendwie die ganze Zeit schreiben. Und du hast dann für dich entschlossen, und das fand ich einen sehr mutigen Schritt erstmal, zu sagen, nee, ich mache das halt einfach nicht. Ich nutze die Zeit lieber und gehe in den Austausch mit meinen Mitarbeitern.
Ja, jetzt muss ich. es gab so einige Dinge, die ich gemerkt habe, die mich frustriert haben. Zum Beispiel nach Abwesenheit E-Mails lesen.
Ja.
So, also ich finde, das ist eines der deprimierendsten Erfahrungen, wenn man da abwesend war und irgendwie 300 E-Mails noch hat, die man aufarbeiten muss. Da habe ich mich entschieden, das mache ich nicht mehr.
Ja.
So, weil da gehe ich ja nur mit Frust nach meiner Abwesenheit wieder zur Arbeit. So habe ich mich entschieden. Wenn es wichtig war, wird derjenige sich nochmal bei mir melden. Und ansonsten habe ich ein bisschen rumtelefoniert, mich von meinen Mitarbeitern briefen lassen, von Kollegen briefen lassen, was ist jetzt der Stand der Dinge, und habe einfach ab dem Punkt einfach weitergemacht. Und wenn da mal eine Mail war, habe ich, und die gerade wichtig war, wenn mir das jemand gesagt hat, dann habe ich, die kann man ja suchen. Es gibt ja super Suchfunktionen jetzt bei Outlook, und dann kamen die und dann habe ich dann mit der E-Mail weitergearbeitet. Aber ich habe mich dann nicht mehr hingesetzt die ersten 2-3 Tage und meine E-Mails aufgearbeitet. Und das Thema mit den, ja, irgendwelche Präsentationen oder irgendwelche Reports zu fahren, die, wo ich mich frage, werden die denn wirklich gelesen? So aus rein rationaler Sicht macht das natürlich Sinn, sowas alles irgendwie parat und da zu haben. Aber es ist total frustrierend, gerade wenn der Aufwand zu hoch ist, das zu machen und sich die Frage stellt, ob sich das wirklich jemand anguckt. Und da habe ich mich entschieden, nee, ich möchte meine Zeit damit nicht verschwenden. Ich möchte mich lieber mit den Menschen auseinandersetzen. Und meine Erfahrung war auch für mich überraschend, muss ich sagen, weil ja. Ich habe schon, natürlich hängt das schlechte Gewissen im Nacken und auch dieses Oh, das kann ja nochmal übel auf die Füße fallen. Also das ist eine mutige Entscheidung. Spannenderweise wurde niemals mehr nach diesen Reports gefragt oder so. Das spielt, also das, keiner hat mich mehr danach gefragt. Und so war meine Entscheidung die richtige.
Ja.
Das ist eine ganz interessante Erfahrung für mich gewesen, dass man sowas tatsächlich auch machen kann. So, ne? Es wird, glaube ich, gerne verwechselt so mit, das ist Faulheit oder das ist irgendwie Arbeitsweigerung. Aber ich habe ja in der Zeit was anderes gemacht. Ich glaube, wenn ich nur Däumchen gedreht hätte und mir sämtliche Nägel, die man lackieren kann, lackiert hätte in der Zeit, wäre mir das auf die Füße gefallen, bestimmt. Aber dadurch, dass ich was anderes getan habe, was einen Mehrwert gebracht hat, konnte das Universum mir da nicht böse sein, sondern hat gesagt, nee, unterm Strich passt es.
Ja, vor allem du hast ja etwas getan, wenn ich mich jetzt richtig erinnere an die Geschichte. Du hast ja so ein bisschen deine Mitarbeiter gecoacht.
Ja, genau. Ich habe meine Mitarbeiter gecoacht, auch gerade in der Krisenphase, wenn da in so einem Konzern, in so eine Krise gerät, ist ja die Stimmung, ist ja dann sehr, sehr wackelig. Die Leute sind verunsichert und ich habe irgendwie versucht, tatsächlich gar nicht anhand der aktuellen Situation, sondern wirklich, welche Gedanken kommen auf, wie bewertet man diese Gedanken, sind diese Gedanken, was haben dir deine Gedanken mit der Wirklichkeit zu tun? Und das hat dazu geführt, dass meine Mitarbeiter wieder ein bisschen zurück in eine etwas leichtere, in einen leichteren Umgang mit der Situation gefunden haben und sich wieder darauf fokussiert haben, was ihnen Spaß macht und was jetzt notwendig ist, als nächstes zu tun, ohne weiter in einer Angst zu verharren.
Ja. Und du hast ja auch sehr, sehr positives Feedback quasi von deinen Vorgesetzten darauf bekommen. Also nicht nur, dass es dir nicht übel genommen wurde, dass du diese Reports, die eh nicht gelesen werden, falls es so ist, nicht gemacht hast, sondern im Gegenteil, es schwang ja sogar noch ins Positive um.
Ja, also letztendlich ist mein Talent sehr gewertschätzt worden, dass ich eben diese Fähigkeiten ins Unternehmen mit reingetragen habe. So, das hat mich auch nochmal auch ein bisschen berührt, dass das so war.
Ja, ist ja auch total schön.
Ja.
Ist ja auch total schön. Also du bist dir deines Talentes bewusst und hast dann entschieden, jetzt all in zu gehen, wie man so schön sagt.
Ja. Natürlich hatte ich das Glück, im Rahmen eines Abfindungsprogramms da auszusteigen. Das macht es so ein bisschen leichter und ich bin gerade total angstfrei, was diesen Schritt geht. Ich habe zu keinem Zeitpunkt bis jetzt gedacht, okay, jetzt muss ich aber gucken, dass ich über Wasser bleibe.
Ja, also du bist angstfrei, was das Monetäre angeht, ne? Also es gibt ja aber, also ich will jetzt nicht unterstellen, dass du irgendwie andere Ängste hast. Ich wollte nur auf ein anderes Thema Angst nochmal zu sprechen zu kommen. Viele andere Menschen, die ich so kenne, haben ja jetzt nicht nur zwingend Angst, dass sie sagen, okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich mein Geld verdienen soll. Die haben ja dann, ich sag mal, Angst vor dem Scham zu scheitern, Angst, irgendwie das Gesicht zu verlieren, weil etwas nicht funktioniert. Dann das Hämische der Mitmenschen, die dann sagen, aber habe ich doch vorher gesagt, das, was du davor hast, ist totaler Blödsinn. Das ist ja auch eine Angst, die ich zumindest kenne, die so umtreibt.
Ja, aber ich glaube, die habe ich deswegen nicht, weil als ich zumindest teilselbstständig war, wurde das ja auch so ein bisschen, aha, das möchtest du also machen irgendwie ja, wie willst du denn an deine Klienten und Patienten kommen? Und ich hatte das, glaube ich, letzte Mal, glaube ich, habe ich das erzählt, dass ich habe eigentlich neben meiner Webseite niemals aufwendig irgendwie Akquise betrieben. Das funktionierte einfach. Das hat aber, glaube ich, auch etwas damit zu tun, mit welcher Energie und mit welcher Einstellung ich an das Thema rangegangen bin. Und das stärkt mich jetzt auch bei meinen weiteren Vorhaben. So, ne? Also mir ist schon klar, dass wenn ich jetzt in meine neue Vollselbstständigkeit blicke, möchte ich andere Projekte eben auch machen. Sondern ich möchte mich da auch erweitern. Also meine Idee ist es eben, oder das, was auch gerade schon in Planung ist, auch sehr viele Seminare anbieten. Und nicht nur hier in Deutschland und gerne auch an wunderschönen Orten auf dieser Welt, wo es sozusagen entweder ein Seminar plus oder Urlaubs plus kann man von der einen oder von der anderen Seite sehen, wo wirklich ja ein bisschen Persönlichkeitsbildung, ein bisschen Erkenntnis vermittelt werden in einer schönen Umgebung mit Erholungswert.
Ja, cool. Würde ich gleich mal tiefer reinsteigen. Ich würde noch gerne noch mal eine Frage stellen, gucken, ob du dich da rein versetzen kannst in die Situation, weil es eine rein hypothetische Frage jetzt ist. Glaubst du, für dich speziell war es hilfreich, dass du das erst nebenberuflich gemacht hast und dann quasi in die volle Existenz gehst? Oder wie wäre es jetzt, hättest du das vorher nicht nebenberuflich gemacht, hättest trotzdem für dich festgestellt, hey, mein Talent ist es, weil du die Situation vielleicht in deinem Unternehmen hast, ich kann meine Mitarbeiter da einfach coachen und besser machen, das ist ja ein Riesentalent für mich, und müsstest dann die Entscheidung treffen, all in zu gehen, ohne die Erfahrung aus dem Nebenberuflichen?
Ich glaube, die Frage ist dahingehend hypothetisch, dass egal von welchem Ausgangspunkt du was Neues machst, es immer was Neues ist.
Ja.
Und es sich genauso neu und unbekannt anfühlt als in der anderen Situation. Ich glaube, der andere Zustand hätte sich ähnlich angefühlt, so, und wäre dieselbe Unsicherheit gewesen, ob das so läuft, wie ich das denke oder nicht, als wie es jetzt passiert ist. Und dann fragst du auch noch den Falschen, denn ich bin ja mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, alles, was in meinem Leben passiert, war wichtig, dass das heute so wie es ist existieren darf.
Ja, absolut. Ja,
ja, ja. Bin ich auch, und deswegen bin ich ein großer Freund davon, dass es genauso ist, wie es heute ist. Und auch mittlerweile kann ich auch alle meine schwierigen Lebensphasen, die ich durchlebt habe, und da war schon einiges dabei, dem kann ich wirklich Dankbarkeit empfinden, diesen Situationen gegenüber. Und ich verstehe, dass ich daraus so viel gezogen habe und dass mich diese Erfahrung zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Und ich bin gespannt, was jetzt noch an weiteren Erfahrungen kommt und wie meine Entwicklung da weitergeht.
Ja, also Hintergrund der Frage war, weil es gibt, ich sag's mal so, im Bereich der Selbstständigkeit ganz oft diese Diskussion, macht es Sinn, erstmal nebenberuflich zu starten, um dann in die volle Existenz zu gehen. Ich werde das auch oft gefragt von meinen Kundinnen, ob es nicht vielleicht besser ist, erstmal das nebenberuflich zu machen, um erste Erfahrungen zu sammeln. Letztendlich bin ich immer ein Freund davon, einfach danach zu gehen, was sich einfach gut anfühlt.
Ja, es hat ja beides ein Für und Wider.
Genau, das ist also, ja so.
Genau. Also in meiner Situation denkt man ja, ist ja easy. Aber ich hatte einen doppelt so langen Tag. Ich habe noch 35 Wochenstunden gearbeitet neben den Sitzungen hier. Das heißt, mein Tag fing morgens um 6.30 Uhr an und endete häufig auch erst um 20 Uhr. Und da hast du natürlich keine Zeit, Ideen auszuarbeiten und. Also ich brauchte meine Energie tatsächlich komplett für die Tätigkeiten, die ich gemacht habe. Und habe mir schon manchmal gewünscht, boah, wäre das cool, wenn ich jetzt Zeit gehabt hätte, noch mehr Videos zu produzieren. Mhm. Das war ja ursprünglich meine Idee. Ich habe ein semi-professionelles Video produziert, was auf meiner Homepage zu sehen ist. So, Inhalt super, aber von der Produktion, so, das hat sich auch so erstmal nicht weiterentwickelt. Ich hatte gar keine Zeit dafür, mich damit auseinanderzusetzen. Die hätte ich gehabt, wenn ich da voll eingestiegen wäre. So, deswegen, es gibt immer das für und wieder.
Ja. Ja, wie gesagt, und am Ende des Tages würde ich aufs Bauchgefühl hören, was mir das jetzt sagt, ob ich jetzt erstmal in der Nebenberuflichkeit starte oder direkt in die Vollexistenz gehe. Aber lass uns jetzt mal reingehen zu dir. Du bist jetzt in der Vollexistenz. Du hast ja gerade schon angeteasert, du möchtest dein Dienstleistungs-, dein Beratungs-, dein Coaching-Spektrum ausbauen.
Ja.
Das Wort ist mit Urlaub. In Verbindung mit Urlaub gefallen. Und du sitzt ja hier gut gebräunt vor mir, weil du gerade auf Mauritius warst.
Ja, genau. Ein anderer Coach ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, mit ihm zusammen ein Retreat und Seminar auf Mauritius zu geben.
Mhm.
Und der Mensch ist mir, also der andere, der Kollege ist mir wirklich vor Jahren mal begegnet und hat mich auch stark beeinflusst. Ich habe auch eine Menge von ihm gelernt. Und ich dachte, ach, irgendwie eine schöne Idee. Dann haben wir uns hier in der Praxis mal getroffen für ein Wochenende, haben gebrainstormt über die Inhalte und sind uns da recht einig geworden und haben total Lust auf dieses Projekt gehabt. Dann gab es ein Kick-Off-Meeting bei ihm, wo wir noch, meine Stimme macht hier gerade, ich trinke mal einen Schluck.
Ja.
So, ich hoffe, es ist besser. wo wir noch jemanden dazu geholt haben, der sich mit Online-Marketing gut auskennt.
Mhm.
Und und da kamen wir auf die Idee, ja, okay, machen wir. Jetzt müssen wir nur die Preise kalkulieren. Dafür müssen wir da runterfliegen, um uns Hotels und Orte anzugucken, um zu wissen, was können wir da anbieten, welcher Ort passt energetisch auch so. Und dann sind wir so ganz blauäugig in den Flieger gestiegen, eine Woche runter nach Mauritius. Ich dachte auch, ja, das kann man ja schön mit Urlaub verbinden, ist ja eine paradiesisch schöne Insel. Und stellte sich dann heraus, das ist anderthalb Stunden, also 90 Minuten Strandzeit. Und der Rest war im Auto sitzen, rumfahren von Hotels oder zu Reiseveranstaltern oder zu Event-Manager. Und tolle Orte gesehen und haben auf jeden Fall auch ein Traumhotel entdeckt. Und jetzt geht es um diese Preisverhandlung.
Mhm.
Und das gestaltet sich doch deutlich schwieriger. Und da wurde mir so klar, okay, ich habe keine Ahnung von Tourismus.
Ja.
So, und das stellt die Idee, in der Idee war das alles so easy. So, und dann, da ist eben ganz klar der Punkt, meine Kernkompetenz sind die Inhalte, die ich in meinem Seminar vermittle. Aber den Rest, das kann ich nicht leisten. Das ist mir jetzt bewusst geworden. So.
Ja, deswegen hatte ich vorhin so gelächelt, weil das, als du beschrieben hast, welche Tätigkeiten du in deinem Job nicht magst, waren ja sehr ähnliche Tätigkeiten, die jetzt auf dich zukommen.
Ja, genau. Und dann, aber darauf können wir vielleicht später nochmal drauf einkommen, weil es passieren nämlich gerade ganz spannende Dinge, die sich entgegen meinem Verstand entwickeln. So, das, was mein Verstand mir erzählt, wie es sein muss, passieren gerade ganz spannende Dinge. Das ist vielleicht ein interessantes Thema für das.
Ja, klar. Also Verstand ist immer ein interessantes Thema.
Ja, genau.
Was sagt dir denn was hat dir dein Verstand gesagt, wie es sein muss?
Ja, mein Verstand sagt, das muss doch erstmal alles ganz easy sein und das wird doch wohl möglich sein, nachdem man da einmal so ein Gespräch vor Ort geführt hat, danach innerhalb einer Woche oder ein gutes Angebot zu haben, wo man einen Vertrag schließen kann. Und das passiert irgendwie nichts. Oder auch, dass ja, dass es keine Widrigkeiten irgendwie gibt. So, das hat mein Verstand mir irgendwie schon gesagt, dass das irgendwie die, die müssen doch froh sein. Wir kommen da und bringen eine ganze Gruppe von Leuten dahin. Das ist doch super für die.
Aber hat dir das dein Verstand auch gesagt, nachdem du gemerkt hast, so einfach ist es nicht?
Nee.
Und dann hat er dir gesagt, hast du nicht drauf zu verhandeln? Oder was wollte der Verstand?
Nee, dann hat der Verstand gesagt, okay, also die Erkenntnis war, also erstmal die Erkenntnis ganz bewusst war, okay, ist nicht deine Kernkompetenz, ich brauche eine andere Lösung.
Mhm.
Und die hat sich tatsächlich auch ergeben. Und das ist was ganz, ganz Spannendes. Mir ist, ich habe das meiner Supervisorin erzählt, was ich da so vorhabe. Und sie sagte ja, dann, da muss ich, da, die hat mich damals noch gesiezt, da muss ich sie mal mit einem Menschen bekannt machen. Darf ich ihre Nummer weitergeben? Ich sage ja, gerne. So. Und dann hat mich am Abend dieser Mensch angerufen. Da war ich mittlerweile schon in Frankfurt und stellte sich raus, dass dieser Mensch auch in Frankfurt lebt. Und mir war nicht klar, was der macht. Ich habe auch in dem Telefonat das noch nicht verstanden. Ich habe gedacht, er wäre auch Heilpraktiker, weil es ging auch um spirituelle Themen. Das wusste ich wohl. Und da sage ich, ja, ich bin jetzt auch gerade in Frankfurt, wollen wir uns auf einen Kaffee treffen. Dann haben wir uns auf einen Kaffee getroffen. Und dann stellte sich heraus, dass er Reiseveranstalter ist, spezialisiert auf Seminar- und Retreatreisen im Bereich EMEA, also Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Und ja, dass er das spannend fände, mit mir zusammen auch in die zukünftige Planung zu gehen, dass er sagt so einen schönen Satz, sag mir, wo du hin willst, was du da sonst noch an Veranstaltungen brauchst, was deine Marge ist, ich werde dir sagen, was meine Marge ist, ich kalkuliere dir das alles. Du brauchst dann nur vor Ort die Inhalte zu liefern. Hm. Und da ist mir, da habe ich fast die Kaffeetasse fallen lassen, weil ich dachte, was passiert denn jetzt hier gerade? So, das hätte sich mein Verstand niemals träumen lassen, dass zu diesem Zeitpunkt in meinem beruflichen Vorhaben ein solcher Mensch in mein Leben tritt, der für mich vertrauenswürdig gesetzt ist, weil die Quelle von die mir das
eine Empfehlung
geschickt hat, die ist für mich sowas von gesetzt. Und ich war an diesem Wochenende, habe ich nicht schlafen können vor Aufregung, weil ich dachte, das ist doch, was passiert hier gerade in meinem Leben? Das ist doch unfassbar. Wo kommt das denn jetzt her?
Mhm.
Und das ist genau das, was ich brauche, um meine Idee umzusetzen. So, nämlich verstärkt, vielleicht möglicherweise 2/3 meiner Aktivitäten über Seminare abzubilden. Und ich habe eben nur die Kernkompetenz, diese Inhalte aufzubereiten, zu platzieren, mit den Leuten zu sprechen, zu coachen. Das ist meine Kernkompetenz.
Mhm.
Und all das andere, da möchte ich mich eigentlich auch gar nicht mit auseinandersetzen. Ein Segen.
Ja.
Und da kommt jetzt Unterstützung rein, auch für das Thema Mauritius.
Ja, das Universum doch geliefert.
Ja.
Würde ich mal sagen.
Das nennt man übrigens Synchronizität.
Ja, ich weiß, den Begriff hast du mir auch beim Abendessen erzählt.
Ja.
Was genau besagt dieser Begriff?
Der sagt, dass wenn wir wach und aufmerksam durchs Leben gehen, und ich glaube, ich hatte das im letzten Podcast mal so ähnlich beantwortet auf die Frage, braucht ein Unternehmer Glück?
Mhm.
Und da habe ich, glaube ich, gesagt, Glück ist, wenn ich die Dinge, die mir im Leben zufallen, zu meinen Gunsten nutzen kann.
Mhm.
Und in dem Fall ist es ein bisschen, dass ich wach und aufmerksam durchs Leben gehe und auch bereit bin, mich auf Dinge einzulassen, die mir da gerade bereitgestellt werden. In dem Fall wäre es zum Beispiel gewesen, also auch mein E-Mail-Postfach ist ja auch voll von Anfragen von Leuten, die meine Webseite optimieren wollen. Also ich kriege da ja, ich weiß gar nicht, wie viele Mails da irgendwie am Tag reinkommen. Aber dann auch mal zu sagen, nee, ich bin interessiert, ich höre mir das erstmal an, diese Bereitschaft zu haben und diese Offenheit zu haben und auch vielleicht auch ab weg von den eigenen Plänen zu gehen und zu sagen, weil das ist nämlich ein spannendes Thema, die Geschichte, dass der Verstand, was der sich ausdenkt, wie mein Projekt laufen soll, ja gar nicht alle Möglichkeiten einschätzen kann, sondern alle Möglichkeiten bietet mir ja nur das Leben.
Mhm.
Und wenn ich nicht mit offenen Augen durchs Leben gehe, dann kann ich die Dinge nicht sehen. Das ist so, als wenn man im Dunkeln mit einer Taschenlampe irgendwas sucht, kann ich nur die Dinge sehen, die in dem Lichtkegel sind. Alles, was umherum ist, und das ist deutlich mehr als das, was in dem Lichtkegel ist, ist für mich nicht sichtbar. Und da gilt es, glaube ich, so eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen, um eben, man kann das sagen, das sind eben Zeichen, die eingegeben werden. Das geht in beide Richtungen. Es gibt so Dinge, die einem passieren, die sagen, ja, du bist irgendwie auf dem richtigen Weg, mach weiter. Und es passieren einem natürlich auch Dinge, dass einem irgendwie unentwegt Steine in den Weg gelegt wird und das irgendwie mehrmals hintereinander, wo man eigentlich schon daraus schließen kann, okay, vielleicht solltest du doch einen anderen Weg gehen. Irgendwie, ja. Irgendetwas will hier nicht, dass du hier weitergehst.
Das ist aber die spannende Frage immer, wann ist der eine Stein, der zu viel ist, der sagt, pass mal auf, mach's vielleicht besser nicht.
Ja, das sagt dir dein Bauchgefühl, wenn du es zulässt.
Mhm.
Wenn du es zulässt, also wenn du dein Verstand für einen Moment loslässt, weil dafür haben wir ja dieses Bauchgefühl. Das sagt einem, also wenn wir merken, dass wir uns langsam unwohl damit fühlen, dann sollten wir es lassen.
Ja, jetzt hast du so lapidar gesagt, wenn man seinen Verstand loslässt, was würdest du jemandem sagen, der jetzt fragt, wie mache ich das am besten, den Verstand loszulassen?
Ja, da würde ich gerne ausholen.
Ja, natürlich.
Das ist ein spannendes Thema. Die Frage ist ja, was ist eigentlich der Verstand und womit arbeitet er eigentlich? Und unser Verstand arbeitet mit dem bisher angesammelten Wissen und den Erfahrungen, die wir im Laufe des Lebens bis heute angesammelt haben. So. Da sind wir ja häufig stolz drauf und je älter wir werden, neigen wir ja, wenn wir das Ego noch dick aktiviert haben, dazu irgendwie zu sagen, was wir ja schon eine ganze Menge Lebenserfahrung haben und wir die Tollsten sind und die anderen ja die Welt nicht verstehen. Wenn die meine Lebenserfahrung hätten, das wäre doch irgendwie super. Ja, wenn wir jetzt aber mutig sind und unser angesammeltes Wissen mal ins Verhältnis setzen, was wir alles nicht wissen, dann müssen wir erkennen, dass wir einen Scheißdreck wissen. So, das heißt, dieser Scheißdreck, Entschuldigung, wenn ich das so formuliere. Das
ist genau mein Wording.
Ja, okay, dachte ich mir. Dieser Scheißdreck ist die Basis, mit der der Verstand arbeitet und Entscheidungen trifft.
Mhm.
Oh, das ist nicht viel, wie wir wissen. Das heißt, es gibt so viel mehr, die uns zum Erfolg bringen kann oder in der Welt. Und wenn ich das nicht mit einbinde, dann führe ich wahrscheinlich ein sehr klägliches Leben. Und ich habe, glaube ich, dir schon mal von Sadhguru erzählt. Mhm. Genau, und Sadhguru hat auf einer Veranstaltung vor Studenten eine großartige Antwort mal gegeben auf die Frage, ob es denn nicht gut wäre, wenn wir alle unsere Träume leben.
Mhm.
Und die Antwort von Sadhguru war vernichtend. Er sagte, aha, ihr wollt eure Träume leben, dafür gebe ich euch nicht meinen Segen. Ich werde euch nicht meinen Segen dafür geben, dass ihr so ein klägliches Leben führt, um eure Träume wahr werden zu lassen. Und dann dachte ich auch, oh, das ist aber hart.
Mhm.
Und dann hat er es aber direkt begründet, weil unsere Träume auf Basis des Verstandes passieren, sondern auf Basis des bisschen Wissens, was wir angesammelt haben, kreieren wir unseren Traum. Und damit ist so viel ausgeschlossen, was das Leben uns zu bieten hat, was wir nicht mit berücksichtigen. Und er sagt, wenn ihr meinen Segen haben wollt, dann führt ein Leben, das euch das bringt, was ihr euch in euren kühnsten Träumen nicht vorstellen könnt. Dafür gebe ich euch meinen Segen. Mhm. Und das hat auch, also ich fand das so beeindruckend und so großartig. Und genau so ist es, wenn man genau hinguckt. Das heißt, wenn ich mit offenen Augen durchs Leben gehe, so, und klar habe ich eine Idee und eine Richtung, die sollte man haben. Also ich möchte beim Coaching schon bleiben, so. Also das ist schon die Idee von meiner Vorstellung, was meine Tätigkeit werden wird. Aber wie das dann konkret ist, also auch, dass ich jetzt auf Mauritius ein Seminar geben möchte jetzt im Herbst und wir das da gerade vorbereiten, das hätte ich mir im Dezember noch nicht vorgestellt. So, aber warum denn nicht? Wenn sich diese Möglichkeit jetzt irgendwie bietet, dann mache ich das doch. Mein Verstand könnte mir zum Beispiel sagen, nee, fang mal erstmal klein an. Mhm. Guck mal, dass du irgendwo in Brandenburg irgendwie so eine kleine Pension, irgendwie da, wo es auch ein bisschen schön ist, einen schönen Wald gibt und dann fängst du mal an, übst du erstmal mit Seminar. Das ist das vielleicht, was der Verstand, was man als vernünftig bezeichnet. Mhm. Aber warum denn diese Grenze im Kopf? Warum muss ich mir denn diese Grenze, es muss eine kleine Pension in Brandenburg sein? Also es kann sein, dass ich das auch mal mache. So. Und warum darf es nicht schon sofort auf Mauritius sein und es wird ein Luxushotel sein? Es wird ein richtig High-Class-Hotel werden. Also ich war so geflasht auch, weil das auch zu den Inhalten, die wir da anbieten wollen, ich darf dazu jetzt noch nichts Konkretes sagen, weil der Vertrag ja noch nicht steht.
Okay.
Aber es ist wirklich toll, weil es da noch so viele ergänzende Angebote, die perfekt mit unseren Seminarinhalten kombinierbar sind. Also besser kann es nicht laufen.
Ja, wenn du zu den Inhalten noch nicht konkret was sagen kannst, nur wer ist denn Zielgruppe? Also für wen ist das Retreatment geeigneter mit euch auf Mauritius? Also was erwartet einen? Was ist das Ziel?
Genau. Das Ziel ist es tatsächlich Persönlichkeitsentfaltung natürlich. Auch nochmal zu verstehen, was setzt uns im Denken Grenzen? Wie hängen Denken, Fühlen und Wahrnehmen zusammen? Und wie bekomme ich eigentlich eine Leichtigkeit in mein Leben? Und wie kann ich ein Leben mit wirklicher Zufriedenheit führen? Darum geht es. Da geben wir Handwerkszeuge, also auch so ein bisschen, ich nenne das ja immer gerne Psychoedukation. Also ne, bei mir wird es tatsächlich so sein, mein Part wird so ein bisschen so Zusammenhänge auch aufzuzeigen. Mhm. Und der andere Coach ist eher so ein spiritueller Coach, der eben auch Methoden bringt, wie man tatsächlich diese Form der Gelassenheit auch über ganz besondere Erfahrungen, also wir wollen Erfahrungen auch vermitteln, die da direkt vor Ort gemacht werden können, die möglicherweise nicht direkt mit dem Verstand erklärbar sind. Aber die Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben wir gemacht. Und das habe ich ja selbst. Ich bin ja auch ein total verkopfter Mensch gewesen. Habe ja schon in meiner Ausbildung bin ich mit Dingen konfrontiert worden, die ich nicht erklären konnte, aber die sind mir ja passiert. Also ich habe das ja erlebt. Und das hat mir eine größere Offenheit gegeben, irgendwie anders aufs Leben zu schauen und hinzuschauen. Was gibt's denn noch alles?
Ja, magst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, was du da so erlebt hast?
Ja, es gab eine Übung der verdeckten Aufstellung an einem Praxistag. Mhm. Das heißt, da ging es darum, seine Praxiszukunft aufzustellen. Und man sucht sich einen Menschen stellvertretend, der für einen Begriff, entweder für einen Menschen steht, also zum Beispiel, ich habe jemanden rausgesucht, der steht für meine Patienten, Klienten, jemand, der steht für meinen Erfolg, jemand, der steht für mein Wissen, für mein soziales Umfeld, und die stellt man dann im Raum auf.
In welchem Zeitpunkt deines Lebens hast du das gemacht? Da warst du schon nebenberuflich selbstständig?
Nee, das war davor.
Das war davor.
Da war ich noch voll der Ratio-Mensch.
Okay. So.
Und das Spannende ist, und dann sollen die Leute, wenn die da stehen, sagen, ob sie sich da wohlfühlen oder ob sie sich anders hinstellen möchten. Das Witzige ist, verdeckte Aufstellung ist, diejenigen wissen nicht, wofür sie stehen. Das ist vielleicht, das ist das Beeindruckende. Also ich habe jemanden gekommen, möchtest du Stellvertreter für was sein? Ich sage dir aber nicht, wofür, und stelle dich dahin. Und das Spannende ist, ich habe, um das mal deutlich zu machen, ich habe jemanden, der mich darstellt, jemand, der meine Fähigkeit, mein Wissen, der stand hinter mir, mein soziales Umfeld neben mir, meine Klienten mir gegenüber. Und rechts und links davon habe ich Erfolg und finanzielle Versorgung gestellt. Und dann sagte der Erfolg, hier kann ich nicht stehen bleiben, hier fühle ich mich unwohl. Nochmal, der Erfolg wusste nicht, dass er der Erfolg ist. Und dann wurde gefragt, wo möchtest du denn stehen? Dann hat sich der Erfolg zu meinem Klienten gestellt. Und ich dachte, krass. Ich war der Einzige, der wusste, wofür die Leute stehen. Und dann sagte die finanzielle Versorgung, sagte, und zwar richtig dramatisch, dass sie sich richtig schlecht gefühlt hat in diesem Moment, also so, und die hat sich dann zu meinem Erfolg gestellt. Und dann sagte mein Erfolg, aber ich kann das überhaupt nicht haben, dass du jetzt hier stehst. Ich möchte nicht, dass du da stehst. Und ich dachte, das ist richtig krass. Also dieser Druck, dieser finanzielle Druck auf den Erfolg, die beiden wussten nicht, wofür sie stehen. Das ist so, das hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, ich kann es nicht fassen, wieso das jetzt hier passiert. Und wir haben eine Lösung gefunden, dass sich die finanzielle Versorgung zu meinen Fähigkeiten, zu meinen Methoden und Fähigkeiten gestellt hat.
Was heißt, wir haben eine Lösung gefunden? Ja, also hat sie das selber entschieden?
Ja, genau. Sie hat sich dann dahin gestellt. Und da ging es ihr gut. Der Erfolg blieb bei meinen Klienten und dem Rest ging es sowieso gut. So, das war die eine Seite. Dann wurde ich auch einmal als Stellvertreter für irgendwas. Und da habe ich tatsächlich verschiedene Dinge empfunden. Und als sich Dinge verändert haben in dieser Aufstellung, ging es mir besser oder schlechter.
Okay, krass.
Das habe ich selber erlebt.
Ja.
So, ich weiß, dass das ganz schwer ist nachzuvollziehen, wenn man das erzählt und jetzt versucht, mit dem Verstand aufzugreifen. Aber das hat wirklich so stattgefunden. Und ich kannte vorher, ich wusste das von Professor Franz Ruppert, der ist Traumapsychologe, der arbeitet in Gruppen auch so. Das habe ich damals nie kapiert, wieso der so arbeitet und wie das denn funktionieren kann. Jetzt weiß ich, warum das funktioniert. Seine Arbeitsweise, weil ich selbst erfahren habe.
Ja. Wird hinterher aufgelöst, wofür man stand?
In dem Fall haben wir das gemacht, weil es um nichts Dramatisches ging.
Ja.
Es ging letztendlich nur, wie stellen wir unseren beruflichen Erfolg dar. Da konnten wir das machen. Aber es muss nicht zwangsläufig. Wichtig ist, dass derjenige, der aufstellt, eine Erkenntnis hatte. Und die hatte ich. Nämlich, weil meine Erkenntnis aus dieser Aufstellung war, vertraue auf deine Fähigkeiten und Methoden. Und das hat sich bewahrheitet bis heute. Aber das ist zum Beispiel so etwas, das kannst du mit dem Verstand nicht erklären, was da passiert. Das ist etwas, was, wenn so wie wir erzogen werden, so was wir lernen, was ist ja nicht messbar. Denn woher soll denn die Information kommen? Und alles, was nicht messbar ist, existiert in unserer Gesellschaft nicht. Das ist das große Thema. Aber wenn du es erlebt hast, kann dir das keiner mehr nehmen. Und ich bin nicht der Einzige, der das erlebt hat. Die ganze Gruppe hat diese Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, das war, glaube ich, der aufgekratzte Samstag, den wir da überhaupt hatten. Weil die Leute wirklich überhaupt nicht wussten, wie sie damit, also die mussten ihr Weltbild erneuern.
Ja. Ja, aber das kann ich total nachvollziehen. Es ist wirklich schwierig, immer Dinge rüberzubringen, die man halt nicht messen kann.
Und deswegen ist es in so einem Seminar spannend, solche Erfahrungen tatsächlich live an schönen Orten erfahrbar zu machen.
Ja.
Und dann ist man bereit, und da komme ich jetzt auf deine Frage zurück, den Verstand auch mal loszulassen. Weil wenn ich erstmal erkenne für mich, dass der Verstand nicht der Maßstab aller Dinge ist. Ist ein tolles Tool. Also ohne Verstand möchte ich auch nicht. Mhm. Also
schützt uns ja auch ganz oft.
Ja, wir interagieren jetzt auch über den Verstand. Ohne den Verstand könnten wir jetzt hier diesen Podcast nicht aufzeichnen. Und die Frage ist nur, bin ich der Nutzer meines Verstands oder kapert der Verstand mich und bestimmt mein ganzes Leben? Und da müssen wir, glaube ich, einen Unterschied machen, dass wir dem Verstand es nicht erlauben, unser Leben zu bestimmen, sondern dass der Verstand einfach nur ein Werkzeug ist. Die alten Veden, also aus der urindischen Kultur, die haben den Verstand als Teil der Sinne, also das Denken als Teil der Sinne, wie Sehen, Hören, Riechen, gehörte Denken zu den Sinnen bei den alten Veden. Ja. Bei uns ist mittlerweile unser Denken die höchste Instanz, die in uns ist. Aber dem ist nicht so.
Gibt es nicht auch diesen Spruch, ich denke, also bin ich? Oder
genau, irgendwas? Von Descartes, dieser Philosoph.
Ja.
Und ich glaube, das hat die westliche Kultur so sehr geprägt. Wir wissen aber heute, dass wenn ich nicht denke, dann bin ich trotzdem.
Ja, gerade dann bin ich doch, oder?
Ja. Also unser Sein ist immer unabhängig vom Denken.
Da könnte man ja auch noch den Bogen schlagen, weil als wir, wie gesagt, bei diesem Abendessen waren, haben wir auch über das Paradies gesprochen, Adam und Eva.
Genau, Adam und Eva. Ganz am Anfang. Ja, da geht es auch nochmal um den Verstand.
Ja, fand ich ein sehr, sehr schönes Bild. Ich bin ja jetzt nicht so bibelfest. Aber
diese Geschichte hat es in sich. So. Ja. Und das Spannende ist, die Bedeutung dieser Geschichte, die Vertreibung aus dem Paradies, die ist mir auch erst seit wenigen Jahren klar, weil das wird einem so sonst nicht vermittelt. Was ist denn passiert? Die haben diesen Apfel da gegessen.
Ja, so. Der Baum der Erkenntnis, oder?
Genau, von dem Baum der Erkenntnis. Ne? Es wird ja feministisch aufgebaut, warum ist die Schlange eben Eva verführt hat und Eva Adam verführt hat. Das sind alles so Nebenschauplätze. Darüber reden die Leute heute. Das ist das Thema. Aber das eigentliche Thema dahinter wird, glaube ich, nicht so richtig betrachtet. Wichtig war, Adam und Eva waren im Paradies. So, dann haben die von dem Baum der Erkenntnis gegessen. Das heißt,
ja, ganz kurz nochmal, in diesem Paradies hatten sie, was du eben auch gesagt hast, diese Gelassenheit einfach.
Ja, da ging es
gut. Die waren total sie selbst.
Ja, genau.
Gelassen.
Genau. Im Paradies war alles perfekt. Da war alles gut. Die essen von dem Baum der Erkenntnis, also der Verstand hält Einzug. Und der Verstand hat eben auch so ein paar Feature dabei. die kriegt man nur schwer downgegradet, weil die sind ab Werk schon dabei. Nämlich der Verstand wertet die ganze Zeit. Was ist passiert? Sie haben erkannt, dass sie nackt sind.
Mhm.
Oh, wir sind nackt, jetzt ist es ein Problem. Also brauchen die dieses Feigenblatt. Vorher war das...
Also vorher war es kein Problem,
genau.
Weil einfach sich überhaupt kein Kopf drum gemacht wurde,
genau,
weil Verstand nicht da.
Es wurde nicht bewertet, jetzt war es ein Problem. Und durch den Einzug des Verstandes mit diesen besonderen Features, die der Verstand mit sich bringt, sind wir aus dem Paradies vertrieben worden. Und wenn du dir die Welt anguckst und mal genau hinguckst, das ganze Leiden dieser Welt ist erzeugt worden vom menschlichen Verstand. Alle Kriege, die Hungersnot, weil alles Gedankenkonstrukte, Wirtschaftssysteme gegründet haben, die eben, wo es nicht über ein mit sich und dem Menschen und der Welt in Verbindung stehen geht, sondern es sind alles Gedankenkonstrukte, die zu Systemen wurden und das alles vom menschlichen Verstand kreiert. Und der menschliche Verstand verschafft das Leiden. Bei einer Depression oder bei einer Angststörung sind es unsere Gedanken, die uns leiden lassen. Deswegen ist diese Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies, finde ich, so beeindruckend, so alt schon. So, das ist irgendwie diese Erkenntnis, dass dieser Verstand, dass man auch lernen muss, mit dem Verstand umzugehen und auch mit seinem Denken umzugehen, das wussten die Menschen schon ziemlich lange.
Und krass ist ja an sich auch, dass die Geschichte hat ja kein Happy End, ne? Also die ist ja...
Bis heute
hat sie kein Happy End, genau. Die Geschichte.
Ja, aber wir könnten zurück ins Paradies. Jederzeit, das ist eine bewusste Entscheidung.
Mhm.
Wir dürfen nur nicht alles, was wir denken, immer so ernst nehmen.
Und vor allem denken, dass das, was uns die Gedanken sagen, auch tatsächlich die Wirklichkeit da draußen ist.
Ja, ja.
Satguru, hast du ja gerade schon erwähnt. Du hast mir dann auch ein cooles Video von ihm geschickt. Das war, glaube ich, auch das Video, auf das du gerade angesprochen hast. Da hatte er auch noch dazu gesagt, da hat er genau das auch gesagt, was du gerade gesagt hast, ne, mit den Träumen. Da ging es dann auch noch um die Bestimmung. Ging es in dem Video, wo er dann gesagt hat, er hält, ich gebe das mal sinngemäß wieder, nicht so viel davon, jetzt immer zwingend seiner Bestimmung nachzugehen, weil ganz viele schlimme Menschen, die ganz viel Leid gebracht haben, ja auch ihrer Bestimmung nachgegangen sind.
Ja, und ich glaube, er meint in dem Fall die Bestimmung, die uns der Verstand versucht einzureden, ja, genau. Die wir haben. Ich glaube schon, dass es einen Grund gibt, warum wir da sind,
absolut.
Als Interaktionspartner. Ja. Und wir haben bestimmt eine Bestimmung, die wir aber nicht kennen.
Ja.
So, die sich durch das Leben an sich ergibt. So. Aber nicht die uns vom Verstand benannt,
genau.
Wird.
Ja.
Und das ist das Problem. Weil Menschen geglaubt haben, eine Bestimmung zu haben, und so sagt Satguru auch, haben einfach ganz viel Leid über die Welt auch gebracht. So, weil sie haben das Leben versucht, in ihre Gedankenformen zu pressen. Jeder Missionar, wenn man überlegt, diese Missionierung anderer Kulturen, was das an Leid erzeugt hat für die Menschheit.
Mhm.
So, das ist nur, man hat versucht, das Leben von Menschen in ein Gedankenkonstrukt zu pressen. Und zwar mit Gewalt.
Mhm.
Eine reine Verstandesleistung.
Ja. Leistung ist schon stranger
ja.
Begriff in dem Zusammenhang, aber ja.
Sie waren ja erfolgreich damit.
Ja. Gut, und ihr mit eurem Retreatment wollt ja Menschen mit auf die Reise nehmen.
Genau.
Mal gedankenlos zu schauen, sagt man das, gedankenlos zu schauen, dass da das Leben viel mehr zu bieten hat, ja. Als uns das der Verstand einredet.
Genau. Sondern dass wir wirklich lernen, mit unserem gesamten Menschsein. Und unser Mensch ist eben nicht nur der Verstand. Wir haben eben auch noch einen Körper. Also der Körper spielt da auch eine Rolle.
Mhm.
Und wir haben den Geist, wir haben den Körper, wir haben die Seele. Und wir haben ganz viel um uns herum, was etwas mit uns macht. Und der Verstand hindert uns oft, das wahrzunehmen. Das ist ja auch eine spannende, wenn du durch den Wald spazieren gehst und in ein Problem durchdenkst, während du bist, kriegst du von dem, wo du kriegst die Bäume nicht mit, du kriegst die Tiere, die da möglicherweise rumlaufen, nicht mit. Du gehst von A nach B in deinen Gedanken, bist plötzlich am Punkt B und hast gar keine Ahnung, wie du da hingekommen bist. Das passiert beim Autofahren auch manchmal, dass wir automatisiert ja irgendwo hinfahren, aber gar nicht mitkriegen, wohin wir fahren, weil wir mit Denken beschäftigt sind, anstatt mit dem Leben, wo wir gerade sind, beschäftigt sind. Und da entgeht uns so viel, was uns nützlich sein könnte und was uns auch uns freudvoll sein lassen kann. Das nehmen wir alles nicht mit.
Ja, ja. Ich hatte gestern eine Unterhaltung mit einem Freund. Wir haben auch einen Podcast aufgenommen, waren hinterher noch was essen und wir haben über das Thema gesprochen, weil ich lese gerade ein Buch von Professor Dr. Volker Busch, meine ich, heißt der, so ein Gehirnforscher. Der hat auch einen coolen Podcast, Gehirn gehört. Und das Buch heißt, mein Namensgedächtnis, Kopf hoch, meine ich. Da geht's drum, dass er so beschreibt, dass im Moment so viel Unsicherheit ist und dass sich Menschen davon anstecken lassen, von dieser Unsicherheit. Und er hat immer so ein paar Praxistipps, was man denn tun kann, um so der eigenen Unsicherheit so ein bisschen zu entgehen, um einfach mal wieder, ne, das Leben so zu genießen, wie es ist. Weil auch da, ne, sagt er auch, dass das, was uns unser Verstand sagt, ist ja jetzt nicht die Wirklichkeit. Nur weil wir, und damit möchte ich das nicht abwerten, dass überall in der Welt Krieg ist. Jetzt hier in Deutschland, wo du jetzt gerade bist, haben wir aber keinen Krieg. Und er hat da so ein paar Praxistipps und ich habe dann, also er hat zum Beispiel gesagt, unser Verstand sagt ja dann oder zwingt uns immer, die gleiche Handlungsweise zu tun, weil da ist man sicher. Ich gehe immer in dasselbe Restaurant, esse immer dasselbe Essen. Ich gehe, wenn ich unterwegs bin, immer in dasselbe Hotel, weil ich einfach da weiß, kann ich keine negativen Erfahrungen sammeln, weil da war es ja bisher immer gut. Mhm. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist es auch gut. Und er sagt einfach mal rausgehen, ganz im ganz Kleinen aus der Komfortzone raus, einfach mal in ein Restaurant gehen, blind einfach irgendein Gericht aussuchen, sagen, das nehme ich, um dann auch vielleicht die Erkenntnis zu haben, okay, es hat mir jetzt nicht so geschmeckt, aber so what? Was ist passiert? Es hat mir halt einfach nicht geschmeckt. Mehr ist jetzt nicht passiert. Es war jetzt nicht lebensbedrohlich, dass ich das gemacht habe. Und ich hatte ihm dann, also mit dem ich da unterwegs war, erzählt, dass ich mir immer andere Hotels suche. Ich möchte bewusst immer in andere Hotels gehen und bin auch nicht so planvoll, dass ich jetzt sage, wenn ich jetzt, ich weiß, ich habe da eine Veranstaltung irgendwo, dass ich mir ein Hotel zwingend in der Nähe suche. Ich achte da überhaupt nicht drauf. Ich lasse mich irgendwie leiten, dann kickt mich irgendwie auf booking.com irgendeine und sagt, oh, das sieht doch nett aus, das nehme ich halt einfach. Was ganz häufig dazu führt, dass einfach zwischen Hotel und der Venue, wo ich sein muss, einfach, was ich, 40 Minuten Fahrtweg oder so dazwischen liegen oder Laufweg. Ich laufe ja sehr gerne. Und er hatte mir gesagt, boah, nee, für ihn wäre das nicht so, ne? Er würde da immer gucken, dass, und ich so, aber es ist total schön, weil ich laufe dann diesen Weg und wenn ich eine Stunde laufe, da passieren so viele geile Sachen. Ich nehme so viele Sachen einfach wahr, ne? Ich komme an coolen Plattenladen vorbei. Ich komme an einer coolen Location vorbei, wo ich weiß, oh, da gehe ich später essen, weil das sieht ja cool aus. Alles Dinge, die ich nicht entdeckt hätte, wenn ich einfach ein Hotel genommen habe, was einfach, ich muss nur über die Straße laufen, dann bin ich in der Venue und dann gehe ich wieder zurück ins Hotel und hock mich an die Hotelbar.
Ja.
Und das ist einfach geil. Und das mache ich tatsächlich intuitiv schon ganz häufig so, weil mir das einfach extrem viel, ich weiß nicht, ob Mehrwert jetzt, aber es ist einfach geil, weil ich entdecke einfach richtig, richtig schöne Sachen dadurch.
Ja, das Buffet des Lebens hat mehr als nur Kartoffeln.
Ja, genau. Ja. Und dieser Lange sagt ja auch, und guck mal, ob ich das richtig zitieren kann, das Leben besteht nur auf wahrgenommenen und nicht wahrgenommenen Chancen, die einem das Leben bietet.
Ja.
Und deswegen immer Augen auf.
Ja, das ist ja letztendlich mit diesem Begriff Achtsamkeit, der, glaube ich, auch schon so ein bisschen, glaube ich, verzerrt oder genervt wahrgenommen wird. Achtsamkeit bedeutet einfach nur, seine Wahrnehmung zu erweitern auf die Dinge, die um einen herum passieren. So. Mehr heißt das Wort nicht, aber das ist schon eine ganze Menge. Aber es wird so, glaube ich, dass vielen Leuten der Begriff vielleicht schon mittlerweile irgendwie auf den Nerv geht, weil es in so ein, irgendwie mit so Streichelkursseminaren in Verbindung gebracht wird, die es vielleicht auch gar nicht sind, so, sondern Achtsamkeit bedeutet, ich habe mein Bewusstsein so geschärft, dass ich in der Wahrnehmung bin und bewusst die Welt wahrnehme. Und darum geht's ja. Wenn ich das Leben nur mit meiner eingeschränkten Programmierung, die sich da, dann nehme ich nur einen Bruchteil meines Lebens wahr.
Ja, so. Absolut.
Ja.
Und wir haben ja beide in unserem hohen Alter, aber gerade im Vorgespräch, zufällig festgestellt, etwas gemacht. Du warst im Phantasialand.
Ja.
Ich war im Hansapark. Und wir sind doch mal, also ich zumindest für meinen Teil, was so Achterbahnen und so anging. Ich war mit meiner Schwester, meiner Tochter, meiner Mutter da. Und das war echt abgefahren. Und du hattest ja auch gesagt, okay, du hast festgestellt, der Körper nimmt das jetzt schon anders auf, wenn man nochmal Achterbahn fährt. Aber wie war denn dein Erlebnis im Phantasialand?
Ja, also ich liebe das ja tatsächlich, auch so diese Geschwindigkeiten. So, aber ich merke, dass man im Alter kommt, indem man sich in so einem Freizeitpark auch, dass man auch anfängt, sich die Shows anzugucken.
Ja.
weil man merkt, okay, irgendwie jetzt dreimal hintereinander fahren ist vielleicht ein bisschen, ist irgendwie, möchte mein Körper auch nicht. Klar ist der Moment des Thrills, das ist übrigens der Grund, warum solche Attraktionen so eine Faszination, so heißt das Wort in Deutschland, auf die Menschen auswirkt, weil du in diesen Fahrgeschäften aufhörst zu denken. Das ist der Grund. Du bist so mit Wahrnehmen und du denkst nicht mehr. Und deswegen fühlen wir uns bei solchen Fahrgeschäften so wohl. Das ist so ein schöner Nebeneffekt. So. Ängste habe ich da mittlerweile nicht mehr. Also die Höhen, also da habe ich noch ein anderes Thema vor mir. Man hat mir einen Bungee-Sprung geschenkt. Und der steht jetzt noch aus. Da habe ich Respekt vor. Aber werde ich machen. Die Erfahrung. Cool. Was soll mir passieren?
Ja. Du hattest mich ja direkt gefragt, als du Hansapark gehört hast. Hey, die haben doch diese neue riesen Achterbahn. Meine Tochter weiß mittlerweile alle genau, wie die heißen und so weiter, weil es ist so cool, die ist 8 oder wird jetzt 8 und arbeitet sich da mal ganz akribisch rein, ne? Studiert diese Pläne und kann sich das alles merken, guckt sich YouTube-Videos dazu an, weil sie das irgendwie faszinierend findet. Deswegen, ich Fluch von, keine Ahnung, wie sie heißt.
So ein Kapitän, ne? Von Captain sowieso, ne?
Die hätten wir auch gerne gemacht, aber das war die einzige Attraktion, wo immer Minimum eine Stunde anstehen war. Und da habe ich dann gesagt, boah, nee, habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf, irgendwie eine Stunde anzustehen, aber meine Schwester und ich, wir hatten dann schon wieder diese Lust verspürt, mal sich so ein bisschen, ich sag mal, zu challengen vielleicht auch, um mal einfach Achterbahn zu fahren. Ich habe so ein bisschen latent Höhenangst, würde ich mal sagen. Und das Erste, was wir gemacht haben, war dieser Freefall Tower, der ist wohl auch sehr bekannt aus dem Hansapark, weil es der höchste ist der Welt. Fand ich auch schon krass einfach. Da fällt man aus 103 Meter, glaube ich, irgendwie. Und wir waren da auf dem Campingplatz, weil ich die Inhaber von diesem Campingplatz kenne. Und die hatten uns auch schon davon erzählt. Und sie hat gesagt, passt auf, es gibt zwei verschiedene Fahrten. Es gibt einmal eine Fahrt, da kippt es dann nach vorne. Und es gibt eine Fahrt, da kippt es nicht nach vorne. Und das hatte ich noch so im Kopf. Wir haben dann halt geguckt und stand da auch angeschlagen. Ne? Achtung, ab Nachmittag so wie mit nach vorne kippen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir jetzt als Erstes, weil wir waren vormittags da. Und dann fahren wir da so hoch. Es hat auch angefangen zu regnen, es war arschkalt. Also ich dachte schon, boah, okay. Und dann fuhr das so hoch ganz langsam und drehte sich halt so immer. Und ich merkte immer schon, schöne Aussicht, aber schon hoch irgendwie. Und ich habe mir auch gedacht, könnt ihr nicht mal schneller irgendwie hochfahren? Und dann waren wir ganz oben, wie gesagt, auf 103 Meter Höhe. Das ist schon hoch.
Auf jeden Fall.
Musste ich so feststellen. Ja. Das ist schon hoch. Und dann lief auch so leise Musik dabei. Und dann waren wir oben und dann drehte es sich die ganze Zeit. Dann habe ich die Augen geschlossen und habe gedacht, eigentlich ein cooler Ort. Vielleicht könnte man hier mal irgendwie so geführte Meditation oder so machen, so auch in der Höhe. Weil irgendwie, ich habe mich da wohl auf einmal gefühlt. Habe die Augen geschlossen, weil ich wollte da nicht mehr so runtergucken. Es drehte sich so und auf einmal, wumms, kippt es nach vorne. Ich so, okay. Und dann drehte es sich nach vorne gekippt weiter. Und dann kippt es aber wieder, ne, zurück quasi. Und dann war der Freefall. Den fand ich total, das hat gar nichts mit mir gemacht. Aber dieses langsame Hochfahren in der Höhe sein und dann diese Überraschung nach vorne kippen, weil das macht es wohl immer. Oben nach vorne kippen. Okay, okay. Und der Unterschied ist, bei der anderen Tour fährt man dann, ne, nach vorne, ein bisschen wie Bungee Jumping, nach unten. Und da fährt man halt dann gerade wieder nach unten. Das fand ich schon wow.
Ja.
Aber es hat was mit mir gemacht. Ich war total froh hinterher, dass ich das gemacht habe. Ich habe mich richtig gut gefühlt danach, dass ich das gemacht habe. Und mich das sozusagen getraut habe.
Ja, du hast eine Grenze überschritten, die dir der Verstand gesetzt hat. Ne? Also du hast dadurch eine neue Erfahrung gemacht und eine andere Erfahrung gemacht, als das, was der Verstand dir prophezeit hat.
Ja, absolut. Und eine andere Erfahrung habe ich dann auch noch in dem Hansapark gemacht. Meine Tochter wollte dann unbedingt in so einen Hochseilgarten, den es da gibt. Und ich war vorher noch nie in so einem Hochseilgarten. Und sie hatte mir erzählt, sie war mit ihrem Opa da schon mal und hatte schon gemacht, es hat total Spaß gemacht. Also sie hat da schon Erfahrung gesammelt. Ich habe mir gedacht, okay, ja, machen wir halt, ne? Wenn sie da Bock drauf hat, für mich, raus aus der Komfortzone, habe ich noch nie gemacht. Klettern ist doch cool, haben wir gemacht. Und warst du schon mal im Hochseilgarten, also durch Bäume und so über Hindernisse und.
Nee, das habe ich noch nicht gemacht.
Also hat er auch wieder was mit Höhe zu tun, wo ich dachte, wow, okay. Und dann war aber krass. Ich fand den wirklich richtig, richtig schwierig einfach. Und auch für Kinder. Also wir haben extra geguckt, ist für Kinder geeignet. Und muss man ja irgendwie Mindestgröße. Aber da waren teilweise, die Abstände waren so groß, da habe ich echt gedacht, wow, krass. Also man hing zwar schon immer an so ein Seil, ist da so geführt. Also man konnte ja nicht wirklich runterfallen. Aber trotzdem war es schon so eine Herausforderung. Und dann hat das Ella auch wirklich super gemacht, hat sich viel, viel besser angestellt als ich. Und dann war man an einem gewissen Punkt, da stand dann so ein Schild, bis hierhin war so Anfänger, hier kann man wieder zurückgehen, ansonsten wird's sportlich irgendwie so sinngemäß. Und ich hatte dann Ella gefragt, wollen wir weitergehen oder wollen wir zurück? Instinktiv habe ich, glaube ich, gehofft, dass sie sagt, lass uns zurückgehen. Und sie sagt aber, nee, sie will unbedingt weitergehen. Ich so, okay. Und dann waren wir an einem Punkt, wo sie dann nicht mehr weiterkam. Und ich konnte ihr auch nicht so richtig helfen, weil A, ich mich da selber reingrooven musste. Und es ganz oft so ist, mache ich zumindest die Erfahrung, in so extremen Situationen sind viele anderen Menschen viel besser als die eigenen Eltern, die dann mit klugen Ratschlägen kommen und sagen, also ich jetzt mit klugen Ratschlägen und sage, hier, mach doch so und so. Und da war ich echt hart überfordert. Und meine Mutter stand dann irgendwie so unten, fragte irgendwie, was ist los? Ich habe da so runtergerufen, hey, kannst du mal bitte jemanden holen, der uns hier, weil es gibt auch so geführte Touren für Kinder dadurch. Und dann kam jemand und hat Ella dann quasi zurückgeführt. Also sie ist ganz durchgegangen mit ihm zusammen, war, glaube ich, ganz wichtig, dass sie auch selber erkennt, hey, ich bin da jetzt ganz durchgegangen. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte auch jemand geführt dadurch. Aber das war schon ein spannendes Erlebnis. Und für mich, ich habe erstmal wieder gedacht, für mich cool, A, für Ella, cool, dass sie das gemacht hat, auch zu Ende gebracht hat, obwohl sie diese Erfahrung gemacht hat, ich komme jetzt hier erstmal nicht weiter. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, hey, krass, harte Herausforderung, ich habe es aber auch irgendwie geschafft. Aber sie sagte dann hinterher zu mir, ah, Papa, das sowas möchte ich nie wieder machen. Ich so, nee, lass uns das bitte auf jeden Fall nochmal machen. Und habe jetzt hier auch schon einen Freund von mir gesprochen, der selber klettert, der auch eine Tochter hat, die sind auch gut befreundet. Und habe ihm gesagt, hier, wir müssen hier unbedingt, hier in Kassel gibt es ja auch einen Klettergarten, müssen wir unbedingt machen. Ich möchte, dass nicht dieses Erlebnis bei Ella hängen bleibt, hey, das war eine total doofe Erfahrung jetzt. Weil sie hat es ja super gemacht an sich. Sie ist ja auch ganz durchgegangen. Und ich möchte jetzt einfach, ne, dass diese Erfahrung nicht bei ihr so sitzen bleibt, sondern dass sie einfach weiß, hey, war vielleicht, keine Ahnung, was. Ja.
Da sind wir wieder dabei. Der Verstand ist das natürlich.
Genau, ja,
das klar. Das heißt, du hast am Anfang gesagt, dass am Anfang sie sich viel besser angestellt hat als du. Das ist bei Kindern häufig so.
Bis zum Ende hin sogar.
Also. Ja, weil Kinder einfach intuitiv laufen. Ich weiß nicht, wenn du mal durch die Berge wanderst und da ist irgendwie eine Gruppe Leute, die auch in den Bergen irgendwie aufgewachsen sind. Die kleinen Kinder, die laufen dann mit Selbstverständlichkeit entlang. So, und wir bedenken jeden einzelnen
Absolut.
Schritt. Da ist immer unser Verstand dabei, der versucht, irgendwie, du darfst jetzt ja nichts falsch machen, du musst genau den richtigen Schritt tun, obwohl wir laufen können. Wir vertrauen nicht darauf, dass wir intuitiv schon das Richtige machen. Ja. Und je mehr der Verstand sich einmischt, umso schwieriger ist das Unterfangen.
Da. Ja, der Verstand wurde da sogar zusätzlich immer gefordert, weil du hattest immer zwei Möglichkeiten, die du machen konntest. Bei jedem Hindernis, sage ich mal, konntest du links oder rechts gehen. Waren wahrscheinlich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die ich nicht erkennen konnte. Aber da habe ich auch schon gemerkt, Ella hat instinktiv irgendeinen Weg genommen. Ich habe total abgewogen. Nehme ich jetzt den, das sieht da ein bisschen breiter aus irgendwie.
Ja, das ist genau. Also das habe ich auch. Höhe ist auch für mich ein Thema. Gerade Menschen, die gerne auch mal Kontrolle haben wollen über die Dinge, die neigen auch gerne dazu, Höhenangst zu entwickeln. Und ja, gerade wenn ich wieder anfange, so eine Tour da zu machen, am Anfang tue ich mich schwer und je mehr ich vertrauter bin und nicht mehr so viel nachdenke, bin ich auch viel schneller auf so einem Trip, auch wenn es da auf der einen Seite irgendwie hunderte Meter runter geht, dann denke ich, okay, denke ich gar nicht mehr drüber nach und dann mache ich das, was notwendig ist.
Ja. Ja. Vor allem, ich habe da tatsächlich gemerkt, wie der Verstand wieder reinkickt, weil ich hatte andauernd eine Situation von meiner Bundeswehrzeit auf einmal im Kopf. Bei der Bundeswehr mussten wir über so einen schmalen Baumstamm balancieren und drunter war so eine Grube mit Wasser, wo man halt regelmäßig reingefallen ist, wenn man Gleichgewicht verloren hat. Und das, ich weiß nicht, ob das ein Trauma bei mir ist, was da losgelöst hat, aber ich war da so schlecht drin in diesem Balancieren. Und das hatte ich tatsächlich, als ich da oben war, andauernd wieder im Kopf. Und man musste dann bei der Bundeswehr irgendwie so eine Übung, die auch bewertet wurde. Und da war es dann so, man musste nicht drüber balancieren. Wenn man sich unsicher war, durfte man da auch drüber robben. Und ich habe natürlich, ich habe für mich diesen Move gemacht, da einfach nicht drüber zu balancieren, sondern drüber zu robben, wo ich gedacht habe, okay, 90% aller anderen sind dann einfach so drüber balanciert. Ich habe mir aus meiner Sicht, dann die Blöße gegeben, da so drüber zu robben. Aber irgendwie hatte ich da so tatsächlich im Kopf, hey Thorsten, hast du auch damals schon nicht so richtig. Da habe ich wieder gemerkt, wie der Verstand aktiv war.
Und auch noch bewertet, ne?
Bewertet genau, und ganz noch alte Geschichten rausgeholt hat. Aber von daher war cool.
Ja.
Gut. Jetzt sind wir bei über einer Stunde.
Das verwundert mich nicht. Ist ja auch ein spannendes Thema.
Ja, absolut. Ja, ja. Schreit nach Teil 3 auf jeden Fall.
Sehr gerne. Also ich glaube, Themen gibt es genug.
Ja. Aber nochmal zu deinem Retreatment. Für Menschen, die jetzt da Bock drauf haben. Gibt es noch Plätze? Ist es überhaupt schon?
Ja, das ist noch gar nicht. Die Vermarktung hat, ich weiß auch nicht, wann jetzt der Podcast ausgestrahlt wird, aber zum Zeitpunkt der Aufzeichnung jetzt haben wir mit dem ist das Marketing in Planung.
Ja. Wann soll sie denn stattfinden? Es
findet statt vom 20. bis 27. September. Ja. Und was erwartet die Teilnehmenden? Es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Ressort. Wirklich am Meer. Alle Zimmer werden Meerblick haben, die wir buchen. Ich darf das sagen. Es erwartet euch Yoga. Ja. Tatsächlich, das ist ein wunderbares Seminar, gutes Essen und noch ein paar spannende Veranstaltungen auch auf der Insel, wo wir nochmal so zwei Events gemacht haben, um wirklich die Fülle dieser Insel in dieser wunderbaren Natur auch zu erleben.
Ja, die übrigens sechsmal so groß ist wie München.
Sechsmal so groß ist wie München, genau. Das ist so ein kleiner Gag hier, weil wir mussten da ja rumfahren zu den ganzen Hotels und man hat uns gesagt, das ist so groß wie München. Und das war unsere Planung.
Ja,
da kann man ja mal von der Ecke dahin fahren. Nee, jede Fahrt dauert mindestens eine Stunde.
Ja, krass, okay.
Ja, so war's. Ja, und eben ganz tolle Inhalte und auch tolle Erfahrungswerte.
Ja, eine Woche oder was ist es?
Sieben Tage. Ja.
Also sechs Nächte oder sieben Nächte?
Vom 20. genau. Ich glaube, der Anreisetag ist der 20. und der 27. ist der Abreisetag. Das müsste man rechnen sechs Nächte können, aber...
Meine ich jetzt, aber ist ja auch egal. Können wir nochmal investigativ reingehen.
Ja, ja, cool. Ja, da kann man ja die KI befragen.
Dafür können wir die KI mal befragen.
Ja.
Aber ich habe jetzt, apropos KI, hatten wir ja auch schon mal die Diskussion. Ne? Ich mag die KI ja nicht so. Hatte ich ja da auch gesagt, das war ein anderes Abendessen. Wir gehen scheinbar viel essen, auf jeden Fall. Das war ein anderes Abendessen.
Aber dafür halten wir unsere Figur ganz gut, oder?
Absolut. Absolut. Und Marc, mein Podcast-Ingenieur, der nutzt die KI ab und zu mal und der schickt mir jetzt auch immer mal so Zusammenfassungen. Das ist schon krass, also von dem Podcast, also wie die so einen Podcast zusammenfasst. Ne? Also ich würde es so nicht schreiben, weil es mir Ticken immer zu werblich auch, vertrieblich geschrieben ist, aber trotzdem finde ich es krass, wie die so die Inhalte zusammenfasst. Und was ich jetzt schon ein paar Mal gemacht habe bei den Shownotes, die macht auch so eine ganz kurze Zusammenfassung, die bewertet quasi diese Podcast-Folge so in drei Sätzen. Also nicht jetzt bewerten von, das war jetzt eine tolle Podcast-Folge, sondern so in so maximal zwei Sätzen, was erwartet denn da einen? Und das das ist immer ganz witzig geschrieben tatsächlich. Also von daher kann man die KI auch mal gut einsetzen. Also
die ist nur eben da und sich ihr, glaube ich, man darf sie kritisch sehen, weil es wird gravierende Veränderungen haben. Absolut, aber sich dem zu verweigern, macht auch keinen Sinn.
Nee.
Weil wenn wir uns der gesamten Computertechnik verweigert hätten,
können wir diesen Podcast nicht aufnehmen. Können wir
diesen Podcast jetzt nicht aufnehmen. Genau.
Gut. Also wir verlinken alles in den Shownotes natürlich. Ja. Dann weiß man auch, wie man die Infos zu dem Retreatment findet. Und dann ist aber das Ziel, weitere Retreatments anzubieten.
Ja, das auf jeden Fall. Und auch vielleicht auch, wo man nicht so weit reisen muss.
Was hattest du vorhin für ein Beispiel?
Ich hätte Brandenburg.
Brandenburg,
naja, aber ja, Mann, also bestimmt auch was in Deutschland tatsächlich, weil das macht dich natürlich preislich natürlich auch bemerkbar. Und da möchte ich natürlich auch alle Zielgruppen mal an. Ne? Das wird jetzt leider teuer. Aber wir haben einfach, es war tatsächlich so das Motto, die Grenzen aus unserem Kopf zu nehmen. Und warum uns selbst begrenzen und zu glauben, das geht nicht, wenn es zu teuer ist. Warum? Das ist eine Grenze in meinem Kopf. Aber wenn es doch gut ist, ist es doch gut.
Mhm.
So, und ich glaube, es ist im Vergleich zu anderen Retreats definitiv nicht zu teuer.
Ich wollte ja auch sagen, es ist immer auch subjektiv, ob das jetzt teuer oder nicht teuer
ist. Das
ist
wieder nur der Verstand, der das bewerten will, so, sondern wir werden sehen, was das macht. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, auch in Griechenland ein Seminar auch anzubieten, Portugal, auch England, tatsächlich dann vielleicht auch mit Stonehenge auch das mit einzubinden. Aber auch hier in Deutschland. Ja. Also da werden einige Seminare.
Mit Hansapark-Feeling dann.
Genau, wenn es um ein Thema geht, irgendwie gegen die Angst.
Ja.
Dann machen wir das im Freizeitpark.
Der Weg aus der Angst führt durch die Angst.
Genau, durch die Angst ins Vergnügen.
Ja. Nice. Können wir vielleicht mal als nächstes Podcast-Thema nochmal einen schönen Podcast-Folgentitel auch.
Ja.
Durch die Angst ins Vergnügen. Yes, vielen Dank.
Ja, gerne. Es hat mir wieder Spaß gemacht.
Mir auch. Und bis bald. Ciao, ciao. Mike Tropp, das war er, der Real Talk mit Rüdiger. Ich bin mir sicher, ihr konntet euch wieder jede Menge Impulse und Motivation aus dem Gespräch herausziehen. Für mich ist es ja gefühlt schon das, weiß ich nicht, vierte, fünfte, sechste, siebte richtig, richtig coole Gespräch gewesen. Und dann ist mir aufgefallen, es war ja erst die zweite Podcast-Folge. Ihr habt ja mitbekommen, dass wir uns ab und an auch zum Essen treffen und auch da immer sehr tiefe Gespräche führen. Also es wird auf jeden Fall noch eine dritte und vierte Folge auch mit Rüdiger geben. Wenn ihr Lust habt, ihn einmal live zu erleben und das vielleicht verbinden möchtet mit einem Trip nach Mauritius, dann informiert euch doch mal über den Retreat auf Mauritius. Wir haben ja drüber gesprochen. Rüdiger bietet es an, gemeinsam mit einem Kollegen vom 20.09. bis zum 27.09. Also 7 Tage, 6 Nächte. Das ist übrigens aus, ich würde es mal sagen, über 150 Folgen die beste Frage, die ich jemals richtig investigativ in einem Real Talk gestellt habe. Sind das jetzt 7 Tage oder 7 Nächte? Ich habe mal im Reisebüro gearbeitet, da war die Frage immer wichtig, ob man Nächte oder Tage meint. Egal, auf jeden Fall vom 20.09. bis zum 27.09. Ich würde jetzt mal sagen, 7 Tage, 6 Nächte. Ich verlinke euch Internetseite, wo ihr euch informieren könnt zu dem Mauritius Retreat. Dort findet ihr auch einen Link zu einer Infoveranstaltung. Die findet jetzt kommenden Sonntag, also wenn ihr den Podcast hört, wenn er rauskommt, der kommende Sonntag, der 13.07., gibt es eine kostenfreie Infoveranstaltung. Und bis zum 14.07., wenn ich das gerade richtig gelesen habe, gibt es noch einen speziellen reduzierten Preis. Insgesamt ist das Ganze auf 15 Plätze limitiert. Also direkt, wenn ihr den Podcast gehört habt, geht mal auf die Internetseite, Link in den Shownotes, informiert euch. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich bin draußen, wie das Vinyl-Abo von Samy Deluxe zu 30 Jahre Samy Deluxe. Es kommen im Wochenrhythmus
8 LPs, glaube ich, oder 8 Vinyls davon dabei sind, Doppel-LPs, 7 Inches, 12 Inches, keine Ahnung was, richtig, richtig cool auf jeden Fall. Checkt das mal aus, das ist jetzt irgendwie auch noch zeitlich limitiert, bis wann man das bestellen kann. Auf jeden Fall gibt es dann sehr, sehr viel Stuff zum Hören und dann vergeht die Zeit wie im Fluge, bis es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session, denn wir kommen auch wöchentlich. Ganz ohne Abo. Bis dann, ich freue mich, euch wieder zu hören. Nee, wenn ihr mir zuhört, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Bis dann, ciao, ciao.
Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du deinen Freunden, deiner Freundin, Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören. Und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.